und herzlich willkommen zurück im Ulysses Spiele Studio für ein alte Männer-Special. Dieses Mal keine ganz reguläre alte Männer-Folge, sondern stattdessen ein alte Männer spielen alte Spiele. Okay. Und zum feierlichen Anlass des DS Aprils, in dem wir uns aktuell befinden, werden der gute Jan und ich zusammen uns ganz weit zurückwagen ins deutsche Rollenspiel und das Buch der Abenteuer aus dem Basisspiel für das Schwarze Auge, erste Edition, nochmal wieder da aufleben lassen. Und okay. Ich glaube, du hast das noch nie gespielt.
Ich habe das noch nie gespielt.
Alter, das wird so lustig. Also, da müsst ihr auf jeden Fall dabei bleiben. Ich bin euer Gastgeber für heute Abend. Ich bin der Markus und mit dabei ist der alte Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus. Hallo Chat.
Ist auch lange her, dass wir nur was zu zweit gemacht haben, ne? Das ist echt jetzt schon wieder fast schon wieder 3 Monate her.
Ich wollte gerade sagen, das letzte Mal irgendwie Rogue Trader oder so.
Genau, ja, da haben wir ein paar Specials auch gemacht. Ja, genau, von diesen Specials habt ihr auch gesagt, hättet ihr gerne ein paar mehr. Deswegen geben wir uns damit jetzt natürlich alle Mühe. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns übrigens total über einen Daumen hoch, über einen Abo, über einen Kommentar oder alles andere, was ihr als Unterstützung uns an den Kopf werfen könnt. Oder auch natürlich konstruktive Kritik, die nehmen wir auch jederzeit gerne. So, vielleicht kurz zum Hintergrund. Einige von euch werden bestimmt diese tolle Kaiser Retro Box kennen, die wir vor einigen Jahren neu rausgebracht haben. Damals war das ein großes Crowdfunding, eines der ersten, die wir bei Ulysses gemacht haben. Und es war mega erfolgreich. Die Box war gigantisch voll dann mit Material. Das war auch super. Also diese Box ist echt, echt, echt schwer. Also die muss man erstmal hochheben. Dafür braucht man zum Beispiel einen Jan, weil der unglaublich stark ist, der Jan.
Der ergänzt sich nur jedes Mal über die größere Box.
Das stimmt. Die ist so groß wie die Originalbox damals. So, genau. Aber leider ist die all. Das heißt, ihr habt uns alle diese Boxen in der Zwischenzeit, und wir hatten echt viele gemacht damals, weil das war anders gar nicht zu machen, weil die waren so unglaublich toll. Wir mussten ganz viele davon machen, dass das irgendwie halbwegs von der Kalkulation hinging. Die sind durch. Und deswegen werden wir jetzt eine neue Version, nämlich das Abenteuerbasisspiel der Helden und Meister herausbringen. Mhm. Damit habt ihr die Möglichkeit, dann auch wieder DSA 1 euch zu holen. Also dann gibt es DSA 1, DSA 2, DSA 3 als Boxen. Und 4 und 5 entsprechend in Buchform, weil das passt alles nicht mehr in eine Box rein.
Ja.
Und um euch zu zeigen, wie cool es damals war, diese Sachen zu spielen und wieso es es heute noch wert ist zu zocken, werden der Jan und ich jetzt reingehen und gemeinsam mal DSA 1 ausprobieren.
Okay.
Cool. So, was gab es damals? Wir hatten in der Box, und das erwartet euch da auch wieder, das Buch der Regeln, voll mit allen Regeln, die man braucht, um DSA 1 zu spielen. Das sind nicht so unglaublich viele. Spoiler. Und das Buch der Abenteuer. Und das war was ganz Besonderes. Das ist auch etwas, was, finde ich, heute noch durchaus einen Standard erfüllt. Denn wir haben hier eine super coole Einführung in die Frage, was ist eigentlich Rollenspiel? Wir kennen das alle. Wenn man heute ein Buch aufschlägt, hat man immer so eine Seite oder zwei, wo einem das so mit ein paar Worten erklärt wird. Aber ganz oft ist es so, wenn man sich das durchliest und noch kein Rollenspiel kennt, weiß man danach auch nicht wirklich weiter. Und das hier geht das ein bisschen anders an, nämlich indem man erstmal viel erzählt bekommt, indem man viel Geschichte bekommt und dann als allererstes ein Solo-Abenteuer spielt, was einen natürlich erstmal total reinzieht. Du hast das nie ausprobiert, ne? So, du hattest nie das Glück.
Bin immer, oder was heißt immer? Also ich bin tatsächlich über eine Gruppe ins Rollenspiel gekommen, die gesagt hat, oh, wir zocken das, magst du nicht mitspielen? Weil ich die coolen Figuren hatte und man irgendwie davon ausging, dass ich das alles kenne und weiß. Und das war D&D. Und dann aber innerhalb von einem halben Jahr oder was, hat auch eine andere Gruppe gesagt, oh, wir spielen DSA, magst du das auch mal probieren? Insofern, also ich habe das schon.
Aber du bist nie darüber
Aber ich bin nie darüber reingekommen. Also ich habe das zwar in irgendwelchen Kaufhäusern gesehen, aber ich meine, da war ich sehr jung.
Und das war auch echt Geld, was man auf den Tisch
hatte. Und ich bin also nicht darüber gestolpert und habe es nicht aus dem Lesen gelernt.
Das unterscheidet uns.
Ja, definitiv.
Ich habe mir damals diese Box von meinem hart ersparten Taschengeld geholt. Die Story hast du bestimmt schon ein, zwei Mal von mir gehört.
Ja. Ne?
Im Karstadt, wo ich mein ganzes Geld dann hingetragen habe. Da kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und habe diese Box gekauft. Bin mit dieser Box nach Hause, machte die auf und war erstmal völlig überfordert. Ich habe das dann direkt versucht zu spielen. Und das ging natürlich nicht, weil ich war das nicht gewohnt. Also das sind hier so dicke Hefte und da muss man ganz viel lesen und so weiter und so fort. Also war für Spiele war Lesen damals nicht normal. Ja. Also da hat man ganz wenig Regeln gehabt. Also was waren das vielleicht? Mal, im besten Fall mal 4 Seiten oder so.
Markus, ne? Du warst 10?
10
Jahre alt? 10. Also ich meine, da ist das mit dem Lesen auch durchaus...
Gebe zu, das war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht das, was mich wirklich begeistert hat. Ich war eher draußen und habe irgendwie im Wald gespielt und solche Sachen dann dabei und Lesen war jetzt so eine von den Dingen, die gehörten in die Schule. Also, aber danach war es vorbei. Dann habe ich viel gelesen und so weiter und so fort. Aber Lesen war super. Aber auf jeden Fall musste ich mir diese ganzen Sachen auch x-mal durchlesen. Aber das Spiel hat es geschafft, dass ich allein nur darüber, ohne dass mir jemand geholfen hat, wirklich mir Rollenspiel selbst erarbeitet habe.
Das
ist eine großartige Leistung.
Ich wollte gerade sagen, das ist was ganz Besonderes. Weil,
absolut.
Ich meine, wir lesen ja bei Alte Männer sehr, sehr viele Rollenspiele aus den
Die würden das nicht schaffen. Die hätten also das nicht
geschafft. 95% gehen fest davon aus, wer auch immer das liest, weiß, wie Rollenspiel funktioniert.
Und das hier tut das nicht. Ja. Deswegen werden wir uns auch gar nicht mit dem Buch der Regeln beschäftigen. Das werden wir gar nicht brauchen. Sondern nur mit dem Buch der Abenteuer. Und jetzt, lieber Jan, möchte ich, dass du dich zurückversetzt. Und ihr macht das vielleicht am besten einfach auch. Versetzt euch mal zurück und stellt euch vor, ihr seid 10. Ihr seid 10 und habt jetzt dieses Buch und fangt das irgendwie an zu lesen. Und ich fange ziemlich genau vorne an, also außer ich lasse Vorwort und Einführung raus. Aber wir fangen dann direkt danach mit der Geschichte an, die ich dir dann einfach mal vorlesen werde. Und du, ihr stellt euch das jetzt einfach mal vor, ihr seid wieder 10. Und wie hätte das auf euch gewirkt, gerade wenn ihr eben noch gar keinen Kontakt mit diesem Hobby hattet oder mit dieser Welt? Heute ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil heute kriegt man das überall. Aber damals war das was unfassbar Neues und was unglaublich Besonderes. Also, Jan, du bist 10. Stellen Sie sich einmal vor, ein Freund erzählt Ihnen die folgende Geschichte. An der Stelle, wo der große Fluss in das Meer der Sieben Winde mündet, liegt nördlich des sumpfigen Deltas Havena, die sagenumwobene Hafenstadt. Einst fuhren von hier die schnellen Segler nach Güldenland und kehrten schwer beladen zurück. Gewaltige Schätze wurden an Havenas Kai umgeschlagen und ein beträchtlicher Teil des Reichtums blieb in den Mauern der Stadt. Bald erzählte man sich im ganzen Land, dass Havenas Straßen mit Gold gepflastert seien. Ein Gerücht, das Scharen von finsteren Gestalten in die Stadt lockte. Wer will sagen, ob es an diesen üblen Schurken lag oder an einem Erdbeben, bei dem Havenas Unterstadt für immer in den Fluten versank? Fest steht nur, die stolze Stadt verblühte rascher, als sie aufgestiegen war. Die Kauffahrer steuerten andere Häfen an. Die hölzernen Kräne auf den Kaimauern standen still und verrotteten. Vom früheren Reichtum war bald nichts mehr zu sehen, nur das üble Gesindel war Havena geblieben. Dies ist also die Stadt, in der die Geschichte beginnt. Es hat soeben Mitternacht geschlagen und nur Mondlicht erhellt die engen Gassen unten am Hafen. Von See her fegt ein salziger Wind und vertreibt den dumpfen Modergeruch, der sonst über diesem Viertel liegt. Kein Mensch ist zu sehen, denn wer seine 5 Sinne beisammen hat, hütet sich, den Hafenbezirk nach Einbruch der Nacht zu betreten. Um diese Zeit gehören Havenas Straßen den dicken, struppigen Ratten, die frech von einem Keller zum nächsten huschen, um in aller Ruhe nach verschimmeltem Brot, faulem Gemüse oder anderen Leckerbissen zu suchen. Plötzlich hebt ein altes, fettes Rattenmännchen den Kopf, denn es hallen schwere Schritte durch die Nacht. Nun hört euch diesen Tölpel an! Das muss ein Fremder sein! Hätte der feiste Nager vermutlich mit seinen Gefährten gesagt, wenn Ratten sprechen können. So aber stößt er nur einen empörten Pfiff aus und zieht sich unwillig in den Schatten einer Toreinfahrt zurück. Der junge Alrik, ein gut aussehender, schwarzhaariger Bursche mit breiten Schultern.
Und einem Bart.
Nein, der hat doch keinen Bart.
Was?
Du bist 10. So.
Ach so.
Also
ich bin ja
egal, aber du stellst jetzt nicht. Der kurz darauf mit schlendernden Schritten an dem Kehrichthaufen vorübergeht, ist tatsächlich fremd in Havena. Zum ersten Mal hat er sein Heimatdorf im Fluss verlassen und ist in die Stadt gezogen, um die Welt zu sehen und Abenteuer zu erleben. Doch der erste Tag in Havanna war eine einzige Enttäuschung für den unternehmungslustigen jungen Mann. Die Kapitäne der wenigen Schiffe im Hafen wollten ihn nicht heuern. Der Wirt des Goldenen Drachen konnte keinen Laufburschen gebrauchen und auch die fahrenden Kaufleute wollten ihn nicht als Reisewache anstellen. Was sollten sie auch mit einem Burschen anfangen, der nicht einmal ein eigenes Schwert hat, geschweige denn weiß, damit umzugehen? Eine Schlafstelle im Goldenen Drachen konnte Alrik nicht bezahlen und eine billigere Unterkunft hatte er vergeblich gesucht. So wandert er nun ziellos durch die menschenleeren Gassen. Irgendwo muss sich doch ein Platz zum Schlafen finden lassen. An einer Straßenecke verhält Alrik unentschlossen seinen Schritt. Eine Gasse sieht so düster und abweisend wie die andere aus. Sein Blick bleibt an einem hell gestrichenen Haus hängen, das am Ende einer engen Straße steht, die hinab zum Hafen führt. Inmitten all der halb verfallenen Bretterbuden, die die Gasse auf beiden Seiten säumen, wirkt das gut gepflegte, großzügige Gebäude fast unwirklich. Schon will Alrik weitergehen, um sich das weiße Haus in der Nähe, aus der Nähe anzusehen, da bemerkt er eine Bewegung vor der Eingangstür. Zwei dunkle, gebückte Gestalten machen sich offenbar am Türschloss zu schaffen. Ein vernärmliches Knacken dringt an Alriks Ohr, die Tür schwingt nach innen. Einer der Strolche hebt plötzlich den Kopf und ein äffisches Gesicht leuchtet bleich im Mondlicht auf. Alrik zuckt unwillkürlich zusammen. So ein Wesen, halb Mensch, halb Tier, hat er noch nie gesehen. Offenbar hat die abstoßende Gestalt ihn nicht entdeckt, denn nachdem sie noch einmal sichernd um sich geblickt hat, folgt sie ihrem Gefährten ins Weiße Haus. Alriks Neugier ist erwacht. Enttäuschung und Müdigkeit sind wie weggeblasen. Es sieht so aus, als ob sein erstes Abenteuer soeben begonnen hätte. Vorsichtig schleicht er näher an das Haus heran. Kaum hat er die halbe Strecke zurückgelegt, da sieht er ein Licht, das durch die Fenster rechts neben der Eingangstür flackert. Auf der gegenüberliegenden Hauswand erscheint ein helles Viereck, in dem sich ein Schatten bewegt. In der nächtlichen Stille ist deutlich ein dumpfes Rumoren aus dem Haus zu hören. Hin und wieder poltern Gegenstände auf dem Boden. Die Geräusche werden von einer endlosen Flut lasterhafter Flüche begleitet, die Alrik, der dem Haus immer näher kommt, zunehmend besser versteht.
Irgendwo muss das verdammte Ding doch stecken. O Graubart, du Hurensohn von einem Kapitän, wo hast du es versteckt? Der Teufel soll dich Kiel holen. Aber ich finde es, das schwöre ich bei meinem rechten Auge, das irgendwo im Meer der sieben Winde schwimmt.
Wieder krachen zerbrechliche Gegenstände auf den Dielenboden. Inzwischen hat Alrik das Weiße Haus erreicht. Er presst den Rücken gegen die Hauswand, schiebt sich dichter an das Fenster heran und späht endlich vorsichtig ins Zimmer. In der Stube herrscht ein heilloses Durcheinander. Tische und Stühle sind umgestürzt, Schubladen aus Kommoden gerissen, ihr Inhalt über den Boden verstreut. Die beiden Schurken wühlen hektisch in einer Truhe, die an der Wand steht. Sie haben den Deckenleuchter angezündet, um besser sehen zu können. Offenbar rechnen sie nicht damit, dass jemand sie stören könnte. Einer der beiden Schurken ist ein Mensch.
Das muss ein Pirat sein, denkt Alrik unwillkürlich,
obwohl er noch nie einen leibhaftigen Freibeuter gesehen hat. Der Mann trägt einen schmutzigen, ehemals blauen Rock. Um den Leib hat er eine breite rote Schärpe geschlungen, in der ein breites Entermesser steckt. Jetzt richtet sich der Mann auf und sein Gesicht wird vom Schein der Kerzen beleuchtet. Langes, strähniges Haar fällt ihm auf die Schultern und tief in die bleiche Stirn. Unter buschigen Brauen funkelt ein stahlblaues Auge, das rechte ist in einer schwarzen Klappe verdeckt. Die andere Kreatur wühlt noch immer in der Truhe und wirft Kleidungs- und Wäschestücke achtlos hinter sich.
Vielleicht ist das ein Goblin, denkt Alrik schaudernd. Sein Großvater hat ihm einmal von diesen Wesen erzählt.
Und die Beschreibung könnte passen. Lange Affenarme schauen aus seinem zerlumpten Umhang hervor. Sie sind von einem schütternden, rostfarbenen Pelz bedeckt. Ellbogen und Handflächen von einer grauen, schuppigen Hornhaut überzogen. Direkt auf den breiten, fleischigen Schultern sitzt ein Kopf, dessen Anblick Alrik zusammenzucken lässt, weil das Gesicht eindeutig menschliche Züge hat und doch unwillkürlich an einen Affen erinnert. Eben zieht die Kreatur die schwarzen Lippen zu einem widerwärtigen Grinsen auseinander und lange gelbe Zähne werden sichtbar.
Offenbar wollte das Ungeheuer seinem Kumpan etwas mitteilen, aber jetzt spitzt es die Ohren und deutet stumm auf eine Tür in der rückwärtigen Stubenwand. Das Affenwesen stößt ein kehliges Krächzen aus. Seine Sprache wird immer wieder von einem eigentümlichen Knurren-Zischlaut unterbrochen, sodass es schwerfällt, das Geifern zu verstehen. Grrr.
Das Nebenzimmer, ist sicher ja jemand. Heiler Auge, ich habe ein Geräusch gehört.
Der Pirat hat plötzlich einen Dolch in der Hand.
Du blöder Goblin!
Ach,
du hast mir doch gesagt, die Alte und die Kleine seien verreist!
Zischt er seinen Gefährten zu. Der Goblin duckt sich und hebt eine krallenbewehrte Hand.
Nicht schlagen, Herr Einauge, jammert er. Nicht den armen Krabatzen schlagen.
Ach was, halt den Mund. Wir wollen doch mal sehen, wer da nebenan herumschleicht.
Er gibt dem Goblin ein Zeichen und huscht zur Tür. Krabatz zückt seinen rostigen, schartigen Säbel und stellt sich hinter ihm auf. Der Einäugige tritt einen Schritt zurück und rammt die Schulter gegen die Tür, die sofort nachgibt. Vom eigenen Schwung mitgerissen, stolpert der Pirat in das Hinterzimmer. Der Goblin springt ihm nach. Schrille Schreckensschreie dringen an Alriks Ohr. Er zieht einen handlichen Knüppel, den er für alle Fälle bei sich trägt, aus dem Stiefelschaft. Dann sieht er zwei Frauen in langen Nachtgewändern, die von den Schurken in die Stube gestoßen werden. Eine Kreisin, deren lange weiße Haare unter einer wollenen Nachtmütze hervorquellen, und ein junges, blondes Mädchen. Die junge Frau ist wunderschön, schöner als alle Mädchen in Alriks Heimatdorf. Ihre großen blauen Augen sind schreckerfüllt.
Gnade, fleht sie die Schurken an. So habt doch Erbarmen mit einer alten Frau.
Aber Einauge kichert nur hämisch und stößt die Kreisin unsanft in einen Sessel. Dann deutet er auf das Durcheinander im Zimmer.
Wie du siehst, haben wir etwas gesucht, Mütterchen. Wir haben es noch nicht gefunden. Vielleicht willst du uns dabei helfen?
Ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht, stammelt die Alte.
Oh doch, das weißt du genau. Der Pirat greift zum Intermesser in der Schärpe. Ich rede von Graubarts Pergament, zum Teufel. Wo ist es?
Ich weiß es nicht. Das schwöre ich.
Vielleicht wissen sie es doch,
zischt der Goblin, zieht ein schartiges Messer und nähert sich dem blonden Mädchen.
Wir werden euch schon zum Reden bringen.
An dieser Stelle unterbricht ihr Freund seine Erzählung, nimmt einen Schluck aus seinem Glas und schaut sie bedeutungsvoll an. Dann fährt er fort. Alrik, unser junger Held, hat genug gesehen. Eine affenähnliche Kreatur. Ein Ungeheuer in Menschengestalt bedrohen ein wunderschönes, hilfloses Mädchen. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren, und Alrik zögert keine Sekunde. Er hastet zur Haustür und wirft sich mit der Schulter dagegen, so wie er es bei Einauge gesehen hat. Zu spät merkt er, dass die Tür nur angelehnt war. Er stürzt stolpernd und krachend in die finstere Diele. Doch Sekunden später ist er wieder auf den Beinen. Alriks Kopf schmerzt, aber er schüttelt die Benommenheit ab. Ein kräftiger Tritt und die Zimmertür fliegt auf. Den Knüppel festgepackt, stapft Alrik auf das Affenwesen zu, das ihm mit angstgeweiteten Augen und eng anliegenden Ohren entgegenblickt.
»Ich werde es dir zeigen, du Ungeheuer!« brüllt unser Held und hebt seinen Knüppel.
Aus den Augenwinkeln nimmt er eine flüchtige Bewegung wahr, wirft sich herum, doch es ist zu spät. Roter Nebel flammt vor seinen Augen auf, dann versinkt alles um ihn in Finsternis. Einauges meckerndes Lachen, der mit einem Schemel in der Hand hinter der Tür hervorkommt, hört Alrik nicht mehr. Als er wieder zu sich kommt, liegt er geknebelt und zu einem hilflosen Bündel verschnürt auf dem Boden. Eine flinke Hand fischt die drei Goldstücke aus seinem Wams. Die kühle Luft an seinen Fußsohlen deutet darauf hin, dass man ihm seine Stiefel und Fußlappen gestohlen hat. Mühsam dreht Alrik den schmerzenden Kopf. Er muss mit ansehen, wie Gabatz sich drohend den beiden Frauen nähert. Jetzt haben die Kreisin und das wunderschöne Mädchen mit den strahlenblauen Augen keine Chance mehr.
Wie kann man nur, unterbrechen sie in dieser Stelle die Erzählung ihres Freundes. Derart dämlich wie dieser Alrik hätte ich mich nicht angestellt. Warum hat er nicht leise versucht, in die Diele zu schleichen und dann? Also gut, wirft ihr Freund ein. Dann spiel du den Alrik. Wie hättest du es denn gemacht?
Genau.
Und ich finde, das ist immer noch eine
ultra gut,
ultra coole Weg, da reinzukommen in das Ganze. Ich meine, heute würden wir manche Sachen wie die, sagen wir mal, Objektifizierung des Mädchens vielleicht ein ganz klein wenig anders gestalten. Aber die grundlegende Idee des Ganzen ist und bleibt halt immer noch einfach unglaublich cool. Ja. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich stark. Das Ganze geht jetzt weiter, dass wir vorgestellt bekommen, um was es eigentlich geht. Du kannst entscheiden, wie ist der Spielablauf, immer mit ganz vielen Beispielen. Und wir kriegen beigebracht, wie würfelt man eigentlich diese komischen Würfel, die in dieser Box mit dabei sind. Wie benutzt man so einen 20-seitigen Würfel? Auch wie liest man den ab? Wie macht man eine Probe? Einfach eine ganz einfache Probe.
Man merkt halt sehr deutlich, wie sehr man sich Mühe gegeben hat und auch wirklich Zeit investiert hat, dieses Bild aufzubauen.
Was halt auch wichtig ist. Ja.
Und gut, das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber es sind halt auch ganz viele Bilder darin. Und das war auch für die Zeit total ungewöhnlich, dass man den Leser und den Spieler oder zukünftigen Spielleiterin damit abholt, wirklich zu sagen, das ist das, was du beschreiben sollst und so beschreibst du es und so sieht es aus. Also das war wirklich innovativ zu der Zeit, absolut.
Ganz großartig, wirklich ganz großartig. Wir haben dann die Abteilung so von wegen, wie funktioniert es grundsätzlich, was mache ich, wer ist wann dran in dem Sinne, also was entscheidet der Spieler, was macht der Meister, wie funktioniert das mit den Würfeln, wie mache ich eine Probe und dann haben wir einen Kampf. Also sprich, wenn ich meine Probe geschafft habe und bin richtig reingeschlichen, dann kann ich mich denen zum Kampf stellen. Das heißt, ich kann den Goblin überraschen, kann den direkt ausschalten und muss dann noch gegen den Einauge kämpfen. Und dann kriegen wir tatsächlich unseren ersten Kampf.
Hey, gegen den Pirat.
Genau, auf einer ganz einfachen Ebene. So, und damit ihr natürlich auch was davon habt, werden wir jetzt mal ganz kurz, lieber Jan, der heißt übrigens wirklich Alrik und später dann Jan Rasmussen. In den anderen Abenteuern, aber das ist dann der andere Charakter da. Aber heute ist der Jan mal der Alrik. Das finde ich insofern ganz lustig.
Sehr schön.
Du bist der Alrik.
Ja.
Und das heißt, du hast einen 20-seitigen Würfel. Grundsätzlich wissen wir natürlich inzwischen alle, wie das schwarze Auge funktioniert. Aber das kriegt man hier dann nochmal ganz einfach beigebracht. Alrik darf anfangen.
Ja.
Du hast 30 Lebenspunkte und darfst jetzt entsprechend mal würfeln. Okay. Ob du triffst und du hast eine Attacke, abgekürzt AT, von 11. Das heißt, du musst 11 oder drunter würfeln. Du hast nicht getroffen.
Ja,
Peng.
Offensichtlich.
Ich bin dran, ich bin ein Auge. Ich habe eine AT von 10. Ich habe auch nicht getroffen. Das heißt, du darfst wieder angreifen.
Nö.
Nee.
Ich habe einen kritischen Fehler.
Den gab es damals noch nicht.
Ah,
das heißt, es ist noch nichts passiert. Du musst dir keine Gedanken machen. Ich habe dich nicht getroffen. Du hättest mich getroffen. Ich habe dich nicht getroffen.
Tja, dann.
Alter, bist du gut. Du würfelst ja wie ein Jan, lieber Alrik. Ich habe getroffen.
Du hast getroffen.
So, und jetzt darfst du parieren.
Genau.
Das ist der Paradewert von 8. Wenn du 8 und drunter würfelst,
okay.
Das hast du geschafft. Abgewehrt. Ich weiß, jetzt werden die ersten von euch rufen, Bruchfaktor! Und habt ihr auch schön recht mit, weil in diesem Heft gibt es dann wundervolle Bruchfaktorregeln, die ich immer noch für eine ganz große Errungenschaft von der Seite halte. Die es aber hier in dem Abenteuer noch nicht gibt, weil du erstmal Schritt für Schritt die ganzen Sachen beigebracht bekommst und nicht alles.
Bruchfaktor habe ich noch nicht.
Hast du noch nicht. Du hast noch
dann bin ich dran. Ja, mit einer 12 müsste ich getroffen
haben. Nee, wenn du eine 11 hast, triffst du mit einer 12 nicht.
Du hast doch gesagt, ich habe eine 12.
Nee, eine 11.
Eine 11? Scheiße.
Das ist immer noch eine 11. Na, ich habe dich aber getroffen. Guck
na
mal,
gut, ob du wieder Karriere.
Das kannst du wenigstens. Das kannst du wenigstens. Ah, du bist dran. Entschuldigung.
Ha, habe ich ein Glück.
Nicht Alter, getroffen. Du hast noch nicht einmal getroffen. Ist das aufgefallen? Okay, ich habe dich getroffen.
Ja. Ich pariere, aber parieren kann ich.
Wow. Ah, nee, du bist aber dran. Oh, Alter, ja. Ich kann auch keinen mörderischen Schlag machen, weil den kannst du... Alter.
Dafür treffe.
Jetzt bin ich? Nein.
Nein, ich bin?
Treffer?
Ja.
Nicht pariert.
Ha.
So, das heißt, jetzt darfst du mal Schaden würfeln. Du hast einen Knüppel, der macht 1W6 plus 2.
3.
So, sehr schön. Er hätte 25 Lebenspunkte, das heißt, jetzt sind wir noch bei 22 Lebenspunkten. So spielst du das dann durch und dann gibt es halt natürlich zwei Enden. Entweder du schaffst es.
Klar.
Dann hast du ein Auge besiegt und das Abenteuer geht weiter.
Wie viele Hitpoints habe ich?
Du hast 30.
Okay,
ja.
Schalt mir auf.
So. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast das geschafft.
Ja.
Weil, wie man schon sehen kann, so ein DSA-1-Kampf ist nichts für Leute mit zu wenig Zeit. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast es geschafft.
Jawohl.
Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Weil die Geschichte wird auch zwischendrin immer wieder erzählt. Das habe ich uns bis hier zusammengefasst. Jetzt gehen wir aber in den nächsten Abschnitt.
Mhm.
Soeben sinkt ein Auge mit einem fürchterlichen Fluch auf den Lippen zu Boden. Während die beiden Frauen sich tränenreich bei ihnen bedanken, stellen sie fest, dass der Goblin sich unbemerkt davongeschlichen hat. Das Mündel geht nun auch aus dem Zimmer, um sich anzukleiden. Sie nutzen die Gelegenheit, um der alten Frau eine naheliegende Frage zu stellen. Was hat es denn mit diesem Pergament auf sich, das ein Auge von euch gefordert hat, Mütterchen? Die Alte ist noch immer voll Dankbarkeit. Darum erzählt sie ihnen die Geschichte, die sonst kaum jemand von ihr erfahren hätte. Captain Graubart war ihr Sohn und besaß tatsächlich ein wertvolles Pergament. Sein sterbender Steuermann, der wie er aus Havena stammte, hatte es ihm einst von der Küste vom Güldenland geschenkt. Auf dem Pergament war das Versteck eines schwarzen Auges eingezeichnet. Eine machtvolle Zauberin hatte es einst besessen. Ein schwarzes Auge ist übrigens eine Kugel aus dunklem, fast schwarzem Kristall. Wer diesen magischen Gegenstand besitzt, kann alle Orte auf Anturiens sehen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und der Zukunft. Das ist übrigens inzwischen sehr geändert worden, weil entweder Zeit oder Ort und außerdem ist es Meteoreisen und kein Kristall. Das Dokument berichtet von der Vertreibung aus ihrem Turm, bei der sie das schwarze Auge zurücklassen musste. Eine Zeichnung darauf zeigt die Turmkammer und auch die Mauernische, in der die Kugel verborgen ist. Aber der Standort des Turms war nicht angegeben und wurde auch im Text nicht erwähnt. So hatte Graubart lange Güldenland durchstreift und in allen Städten und Burgen nach dem Turm der Zauberin gesucht, doch seine Mühen waren vergeblich gewesen. Durch Zufall erfuhr er dann, dass der Turm dort steht, wo er ihn zu allerletzt vermutet hätte. In Havena, seine Heimatstadt. Wie hätte er auch wissen sollen, dass Nahemas Turm, so heißt das Bauwerk in dem Dokument, und unser schwarzer Turm in Havena ein und derselbe Turm sind? Das könnte er wohl nicht wissen, murmelt die Alte und fährt mit ihrer Geschichte fort. Die Augen füllen sich unterdessen mit Tränen. Sie spricht jetzt so leise, dass ihre Worte kaum noch zu verstehen sind. Mein Sohn ist so schnell wie möglich über das Meer gesegelt. Er muss direkt vom Hafen zum Turm gelaufen sein. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, seine alte Mutter zu begrüßen. Wieder unterbricht sie ihre Erzählung und zieht ein Tuch aus ihrer Rocktasche hervor. Erst 3 Tage später stand er auf der Türschwelle. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er sah schrecklich aus. Sein Haar war weißer als meines, sein Rücken gebeugt. Schweigend ging er an mir vorbei, die Treppe hinauf, die Pergamentrolle unter dem Arm. Offenbar war er nur gekommen, um das Pergament dort oben zu verstecken. Denn als er kurz darauf wieder herunterkam, hatte er es nicht mehr bei sich. Er ging, ohne mich noch ein einziges Mal anzuschauen. Das geschah vor 7 Jahren und ich habe ihn nie wieder gesehen. Vor 2 Jahren brachte mir eine Felache aus Gorien die Kunde von seinem Tod. Ihre Stimme versagt und sie lässt sich in den Sessel sinken. Dann muss das Pergament noch dort oben sein, stellen sie nüchtern fest. Die Kreise nickt. Aber niemand kann es nehmen. Mein Sohn war schon immer ein wenig sonderlich. Er hat das obere Stockwerk durch heimtückische Fallen gegen Eindringlinge gesichert. Außerdem soll es in seinem Zimmer Dämonen und Flaschengeister geben, die er von seinen Reisen mitgebracht hat. Geht ihr denn niemals dort hinauf? Fragen sie. Die Alte schüttelt den Kopf. Das wage ich nicht. Und euch würde ich raten, gar nicht erst darüber nachzudenken. Jedenfalls nicht, wenn ihr an eurem Leben hängt. Jetzt wechseln wir jetzt aus dem Vorlesetext in das, was sozusagen dann direkte Ansprache ist. Nun haben Sie wieder 2 Möglichkeiten. Sie können den Rat der Alten beherzigen und auf die Forschung des oberen Stockwerks verzichten. Dann lesen Sie Abschnitt A. Oder Sie verkünden entschlossen, dass Sie nach Graubarts Pergament suchen wollen. Dann lesen Sie Abschnitt B. Einfach nur für den Fun-Faktor lesen wir jetzt mal Abschnitt A. Das ist auch sehr typisch für frühes DSA. So. Sie haben sich für diesen Abschnitt entschieden. Ich glaube, wir müssen ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Sind Sie sicher, dass das schwarze Auge das richtige Spiel für Sie ist? Wenn Sie kein Fünkchen Abenteuerlust haben, warum lösen Sie da nicht lieber ein Kreuzworträtsel? Also, nun überlegen Sie sich die Sache noch einmal, fassen Sie sich ein Herz und lesen Sie Abschnitt B.
Was ich super spannend finde, was mir nicht klar ist, oder klar war, dass man siezt.
In der Zeit, ja klar.
Ja, ja. Aber ich meine, es richtet sich ja definitiv an Kinder. Und eigentlich gab es auch damals schon dieses, bei Kindern wurde geduzt in den Büchern. Also gerade in Schulbüchern oder so Kinderbüchern wurde geduzt, dass sie sich für sie entschieden haben. Finde ich sehr spannend.
Also ich glaube, zum einen liegt es daran, dass in der Zeit das nicht unbedingt zwingend als Kinderspiel gedacht war, sondern man ist eher von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgegangen. Ja. Und zum anderen war halt Siezen einfach noch in einer ganz anderen Form Standard. Mhm. Also bis Rollenspiele in Deutschland angefangen haben, Leute zu duzen, sind die 2000er vorbeigegangen.
Ja, ja, das ist schon, aber für mich ist es halt, gerade DSA war immer was eher sich an Jüngere gerichtet hat, zumindest am Anfang, aber vielleicht ist es auch einfach nur in meine...
So hat es sich für dich angefühlt.
So hat es sich für mich angefühlt.
Aber das war nicht unbedingt, glaube ich, zwingend die Intention. Deswegen kam ja dann auch nochmal der Geheimbund des Schwarzen Auges raus.
Ja, ja, diese...
Das hat sich an Kinder gerichtet.
Genau.
Und ich bin mir hundertprozentig sicher, darin wird geduzt.
Ich werde nachschauen.
Das werden wir tun. Lesen wir aber Abschnitt B.
Ja.
Die alte Frau sieht sie aus großen Augen an. Ihr seid ein mutiger Bursche, stellt sie anerkennend fest. Aus diesem Holz war auch Graubart geschnitzt. Leider musste er teuer dafür. Aber lassen wir das. Also steigt nun die Treppe hinauf. Hier, nehmt die Öllampe mit. Da oben ist es stockfinster. Ich wünsche euch viel Glück. Und jetzt treten wir ein in dein erstes Abenteuer. Denn, wie ihr sehen könnt, das Abenteuer beginnt. Und dann muss man halt einfach wirklich zugeben, also das Bildmaterial war jetzt halt wirklich, weil es halt auch so großes, ganzartiges, cooles, großes Artwork gibt, halt direkt eine Vorstellung davon.
Ja.
So, jetzt spielen wir, lieber Jan, dieses Solo-Abenteuer. Du brauchst die folgenden Werte. Du hast Attacke 11.
Ja.
Parade 8.
11, Parade 8, ja.
Genau, du hast einen Knüppel.
Knüppel.
Der macht 1 W plus 2 Schaden. Und du hast eine Lebensenergie von 30.
Check.
Bereit?
Ja.
Jetzt geht's los, Alter. Genau. Die Abbildung, tada,
ja,
zeigt das Treppenhaus mit dem Podest und den 3 Türen, die zu den Zimmern im 1. Stock führen. Außerdem die Außenmauern des Hauses. Übertragen Sie die Zeichnung auf ein Blatt Papier und fügen Sie später die Grundrisse der Zimmer, die Sie untersucht haben, zu der Zeichnung hinzu. Ganz ehrlich, das sind 3 Räume. Das sind Räume.
Also du meinst, wir schaffen es ohne?
Ich glaube, wir schaffen es ohne.
Okay.
Ich glaube, du schaffst das ohne.
Na dann.
Du bist ein großer Junge, du schaffst das. Hinzu. Im Moment stehen Sie am Fuß der Treppe. Den Knüppel in der einen, die Öllampe in der anderen Hand. Sie können frohgemut die Treppe hinaufstürmen, Abschnitt 3, oder vorsichtig nach oben steigen und nach Fallen suchen.
Ja, ich bin vorsichtig, ich wurde vor Fallen gewarnt.
Uhu.
Ja.
Weißt du, was ich beim ersten Mal gemacht habe?
Du bist hochgestürmt.
Aber sowas von, natürlich. Ich wollte auch gerade mit dem Abenteuer anfangen.
Du solltest nicht mit einer Öllampe in der Hand irgendwo langstürmen. Das ist total doof.
Sie stellen fest, dass eine Handbreit über der obersten Treppenstufe ein dünner Draht gespannt ist. Offenbar der Auslöser einer Falle. Sie können den Draht aus sicherem Abstand durchschlagen oder vorsichtig über ihn hinwegsteigen.
Durchschlagen. Ich möchte wissen, was passiert.
Okay. Sie hören ein leises Knacken, als ob ein verborgener Mechanismus ausgelöst würde. Sie können den Treppenabsatz betreten oder zuerst den Fußboden mit einem schweren Gegenstand abklopfen.
Ich klopfe vorher mit meinem Knüppel.
Dung, 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 dung. Der Boden des Treppenabsatzes ist eine Falltür, die sich plötzlich öffnet. Hätten Sie ihn betreten, wären Sie abgestürzt. Wo der Treppenabsatz war, klafft jetzt ein großes Loch. Sie können nicht zu den Türen der einzelnen Zimmer gelangen. Ich schlage vor, Sie gehen zu der alten Frau und bitten sie um Hilfe.
Okay, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich eine Wahl habe.
Nein, ich wollte dich nur angucken, um dir mitzuteilen, wie sehr du versagt hast. Du hast keine Chance. So typisches Abenteuer in dem Sinne von diesen frühen Solos.
wo einfach zum Teil Dinge passieren.
Ja.
Da ist einfach gar keine Wahl. Die Alte sieht sie missbilligend an und sagt,
das fängt ja gut an, mein junger Freund.
Sie runzelt nachdenklich die Stirn.
Ich weiß nicht, ob ich euch überhaupt helfen soll. Jemand, der allein nicht weiter weiß, sollte die Zimmer eigentlich gar nicht betreten. Aber dieses Mal will ich euer Problem noch aus der Welt schaffen.
Sie verschränkt die Arme vor der Brust, schließt die Augen und nickt einmal heftig mit dem Kopf.
Die Falltür ist wieder geschlossen. Ihr könnt den Treppenabsatz ohne Gefahr betreten. Ob ich euch allerdings ein zweites Mal helfe, weiß ich nicht. Also überlegt es euch gut, ehe ihr noch einmal zu mir kommt.
Sie können jetzt die Treppe wieder hinaufsteigen. Abschnitt 17. Du hast es also jetzt die Treppe hochgeschafft.
Okay. Aber also ich hätte ja eigentlich die Haustür genommen.
Und gegangen.
Nein, über die Falle gelegt.
Alter, ja, das ist, so weit sind wir noch nicht.
Ja, ja.
Aber ich weiß, wie sehr mich das damals schon, wie faszinierend ich das schon fand, sowas tun zu können.
Was, nicken und die Falltür ist wieder zu?
Nein, mehr dieses, mit dem es dahin spielt und so ein Abenteuer erleben. Ja, das war, selbst bis zu dem Punkt war schon alles super und danach wurde es ja nur noch besser. Mhm. Sie stehen auf dem 2x1 Meter großen Treppenabsatz. Das ist ganz wichtig. Weiß
ja,
nicht,
das muss man ganz alles auch malen,
ja. Klar, ja. Drei Türen, alle geschlossen, führen zu den Räumen. Sie können versuchen, sie zu öffnen. Wenn Sie sich der Tür im Osten zuwenden wollen, lesen Sie Abschnitt 19. Für die Tür im Westen lesen Sie Abschnitt 51. Und für die Tür im Norden Abschnitt 29. Falls Sie während dieses Abenteuers schon ein oder mehrere Male auf dem Treppenabsatz waren und bereits die eine oder andere Tür geöffnet haben, können Sie diese Türen als offenstehend betrachten. Dann hat alles, was in den anschließenden Abschnitten über das Aufbrechen oder Aufschließen der Türen gesagt wird, keine Gültigkeit für Sie.
Osten.
Wir gehen nach Osten. 19. Die Tür ist massiv und mit Eisenbeschlägen verstärkt. Sie ist verschlossen, es steckt kein Schlüssel im Schloss. Falls Sie einen Schlüssel haben und ihn ausprobieren wollen, lesen Sie Abschnitt 36. Falls Sie die alte Frau nach dem Schlüssel fragen wollen, gehen Sie zu ihr, Abschnitt 21. Wenn Sie keinen Schlüssel haben, müssen Sie notgedrungen zur Westtür oder der Nordtür. Denn es ist unmöglich, die Osttür mit Gewalt zu öffnen.
Dann nach Westen.
Dann gehen wir nach Westen, Abschnitt 51. Die Tür auf der Westseite besteht aus massivem Holz. Sie ist verschlossen, ein Schlüssel nicht vorhanden. Sie können sich den anderen Türen zuwenden, Ost- oder Nordtür, oder versuchen, die Tür mit der Schulter einzurennen. Damit es gelingt, müssen Sie eine Kraftprobe bestehen. Alriks Körperkraft beträgt 10. Als seine Eigenschaften ausgewürfelt wurden, errang er diesen Wert. Großartige Formulierung. Wenn Sie also die Tür aufbrechen wollen, rollen Sie den 20-seitigen Würfel. Sie dürfen höchstens eine 10 würfeln, dann gelingt die Kraftprobe und die Tür springt auf. Würfeln Sie mehr als eine 10, ist die Probe misslungen. In diesem Fall müssen Sie einen Punkt von Ihrer Lebensenergie abziehen, weil Sie sich die Schulter geprellt haben. Falls Sie ein zweites Mal gegen die Tür anrennen und auch dieser Versuch misslingt, müssen Sie 2 Punkte von Ihrer Lebenskraft anziehen, für den dritten 3, vierten 4 und so weiter.
Ich würde erstmal die Nordtür versuchen. Vielleicht sind da ja Schlüssel.
Vielleicht sind da ja Schlüssel. Abschnitt 29. Die Nordtür ist nicht verschlossen. Sie führt in eine kleine Kammer, die 2x2 Meter groß ist. In der Nordwand ist ein kleines Fenster. Im Zimmer steht ein Tisch, ein Stuhl, eine geräumige Seemannskiste. Sie können den Raum wieder verlassen oder die Kiste näher untersuchen.
Die Kiste Neon.
Ach.
Ja.
Weißt du, wie ich damals schwitzige Hände gekriegt habe, als ich mir das vorgestellt habe? Weil das war so, so real dann einfach.
Was mir noch fehlt, was ja immer eines der Features von DSA war, ich habe keine Beschreibung der Wandbestände.
Der Teflung und so weiter.
Ja, ja. Das ist holzvertäfelte Wände oder tapezierte Wände.
Das ist zum Teil ja schon drin. Ne?
Ja, also, aber
das ist nicht in aller Tiefe. Das war aber auch ganz besonderes, das war eine Eigenart von Hajo.
Ja, ja, ich weiß.
Der beim Schiff der verlorenen Seelen gemacht hat. Das hat keiner von den anderen so ausgiebig gemacht und das hier ist von Uli.
Ah, okay.
Also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, Hajo Alpers und Ulrich Kieso waren 2 der 3 Schöpfer vom Schwarzen Auge. Der dritte ist Werner Fuchs. Mhm. Die Seemannskiste ist 1,60 Meter lang, 80 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch. Der Deckel ist durch ein schweres Vorhängeschloss gesichert. Falls Sie einen Schlüsselbund gefunden haben, probieren Sie den kleinen Schlüssel aus. Sie können auch versuchen, das Schloss mit Ihrer Waffe abzuschlagen oder das Zimmer wieder verlassen.
Hm. Ich hätte ja jetzt auf dem Tisch nach einem Schlüsselbund gesucht.
Da ist keiner.
Aber da ist keiner. Ja, dann werde ich versuchen, das Schloss mit meiner Waffe, also mit dem Knüppel, aufzuschlagen.
Um das Schloss aufzuschlagen, müssen Sie es zunächst einmal treffen. Würfeln Sie Ihre Attacke.
Okay.
Moment.
Ha!
Alter, genau die 11. Genau die 11. Wenn die Attacke gelingt, würfeln Sie mit dem sechsseitigen Würfel die Trefferpunkte aus. Das ist eine 6.
Also 8.
Falls Sie mit Ihrem Schlag 6 Trefferpunkte erzielen, öffnet sich das Schloss. Nach jedem vergeblichen Öffnungsversuch rollen Sie einen sechsseitigen Würfel. Bei einer 1 ist Ihre Waffe an der Truhe zerbrochen. Sie können das Abenteuer ohne Waffe fortsetzen, dann tragen Sie alle Kämpfe mit bloßen Fäusten aus. Das bedeutet, Sie dürfen höchstens eine 7 würfeln, um erfolgreich zu attackieren. Eine Möglichkeit zur Parade haben Sie nicht. Um Ihre Trefferpunkte für einen Faustschlag zu ermitteln, rollen Sie einen sechsseitigen Würfel und subtrahieren Sie 2. Alter Schwede. Okay.
Ein Glück, dass es nicht passiert ist.
Da haben wir nochmal Glück gehabt, oder?
Ja.
Genau. Sie können zurück zur alten Frau gehen. Falls es Ihnen gelingt, das Schloss zu öffnen, lesen Sie Abschnitt 35. Du hast es geschafft.
Ich hab's geschafft.
Das war, weißt du, dass das dein mit Abstand allerbester Wurf war, seitdem wir angefangen zu spielen?
Weiß.
Das Schloss springt auf und Sie können den Truhendeckel aufklappen. Weiter bei 39. Sie klappen die Seemannskiste auf und es blinken Ihnen 100 Silbertaler und 15 Golddukaten entgegen. Außerdem liegen 2 fingerlange goldene Figürchen auf dem Boden der Truhe, die 2 Krieger im Kampf darstellen. Jede Figur ist ebenfalls 15 Dukaten wert. Leider wird der Schatz von einem Klabautermann bewacht, der sie hitzig attackiert. Die Reihenfolge ist auch wieder großartig, oder?
Mhm. Oh, guck mal, oh, scheiße, wo kommt der Klabautermann her?
Der kleine, hutzlige Mann mag Ihnen nicht sonderlich gefährlich erscheinen, zumal er nur einen winzigen Dolch in seiner verschrumpelten Faust hält. Doch seien Sie auf der Hut. Der Dolch des Klabautermanns besitzt eine unheimliche magische Kraft. Wenn der bitterböse Wicht Sie mit der Dolchspitze trifft, falls ihm ein Attack gelingt und Ihre Parade scheitert, kann es geschehen, dass Sie sich in ein kleines, goldenes Figürchen verwandeln.
Oh.
Würfeln Sie nach jeder gelungenen und nicht parierten Attacke des Klabautermanns mit einem sechsseitigen Würfel. Das Resultat ziehen Sie als Trefferpunkte von Ihrer Lebensenergie ab. Würfeln Sie jedoch eine 1, werden Sie auf der Stelle in ein Figürchen verwandelt. Lesen Sie Abschnitt 58. Falls der Klabautermann Sie im normalen Kampf besiegt, Ihnen also so viel Treffer zufügt, dass Ihre Lebensenergie auf 0 sinkt, lesen Sie Abschnitt 41. Wenn es Ihnen gelingt, den Klabautermann zu erschlagen, können Sie seinen Schatz mitnehmen und die Kammer verlassen. Abschnitt 17. Der Klabautermann beginnt den Kampf. Die Kampfwerte des Klabautermanns sind Attacke 8, Parade 6. So, Alter, jetzt geht's ab.
Ja.
Jetzt wird gekämpft. Treffer.
Ja. Nicht pariert. Du machst erst Schaden oder würfel ich erst, ob ich mich verwandle?
Nee, das ist ja der Schadenswurf.
Ach so.
Nein, Glück gehabt, 2.
Das war knapp.
Das war knapp.
Ja, ich treffe dich nicht.
Ich treffe dich nicht.
Ich treffe dich.
Ich habe nicht pariert.
3 plus 2, 5 Schaden.
5 Punkte. Okay, der hat 15 Lebenspunkte. Das heißt, jetzt hat er noch 10. Das heißt, er ist dran. Der trifft nicht.
Ich treffe nicht.
Ich treffe nicht.
Ich treffe nicht.
Treffer.
Nicht pariert.
Schon spannend.
Ja.
3.
Ah.
Du bist?
Oh. Treffer?
Nicht pariert. Er hat nur eine Parade von 6. Oh, nicht für den Witz 20. Alter!
8.
Ach, da hat er noch 2 Lebenspunkte.
Ha!
Okay, ich bin dran.
Nicht getroffen. Getroffen.
Pariert. Nicht getroffen.
Getroffen.
Pariert.
Mit 6?
Ja.
Okay.
Nicht getroffen.
Getroffen.
Nicht pariert. Ausgeschaltet.
Ha!
Alter! Du hast den Klappautomann besiegt.
Ja, ha! Das lohnt sich. Also wenn ich mich richtig entsinne, 100 Silber, 15 Golddukaten.
Und zwei Figürchen,
die auch jeweils. Zwei Figürchen jeweils 15.
Genau. Alter, du bist auch, also eins ist schon mal sicher, du bist reich.
Ja.
Alter, bist du reich.
Super.
Jetzt musst du aber zurück zu 17 und stehst damit wieder auf dem Treppenabsatz.
Super gut. Kein Schlüsselbund. Warum ich das Schlüsselbund herhaben sollte. Also, eigentlich würde ich ja jetzt in die nächste Kneipe gehen, weil ich bin jetzt reich, aber wir wollen ja das Abenteuer spielen.
Die Option haben wir nicht.
Ja, ja, genau. Also, die einzige Tür, die ich öffnen kann, zumindest theoretisch, ist im Westen. Dann haue ich mal mit der Schulter gegen die Westentür.
Die 51. Du versuchst, die Tür einzurennen. Genau. Also, das heißt...
Ich muss unter 10 würfeln.
Genau, 10 oder drunter.
Geschafft.
Geschafft. Okay, gehen wir wieder zurück. Du hast es geschafft. Du hast die Tür mit der Schulter eingerannt und es geht weiter bei 56. Sie betreten den Raum, der 4 Meter lang und 3 Meter breit ist. Wie die Wände aussehen, wissen wir nicht.
Ja, scheiße.
In der Mitte der West- und Nordwand ist je ein Fenster. Die Wand auf der Südseite ist vom Boden bis zur Decke mit Eichenholz getäfelt.
Haha!
Die getäfelte Wand macht den Eindruck, als könnte sich eine Geheimtür in ihr verbergen. Falls Sie eine solche Geheimtür öffnen können, lesen Sie Abschnitt 18. Falls Sie keine Ahnung haben, wie Sie das bewerkstelligen sollen, lesen Sie Abschnitt 55.
Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich die auch haben?
Offenbar handelt es sich im Raum C um das Schlafzimmer des Kapitäns, denn an der Westwand steht ein Bett und an der Nordwand ein hoher Kleiderschrank. Sie können das Bett untersuchen oder den Schrank oder das Zimmer wieder verlassen.
Erst den Schrank.
Erst den Schrank. 46. Achso, hier ist übrigens auch ein tolles Bild von dem Kampf zwischen dir und dem...
Aha, das ist also oder? Ein
Klabautermann.
Klabautermann.
Der Schrank lässt sich leicht öffnen. In ihm hängen alte Kleidungsstücke. Auf dem Boden stehen ein paar Stiefel und Graubarts Entermesser liegt dort. Wenn Sie möchten, können Sie es gegen Ihre Waffe austauschen. Es handelt sich um das gleiche Modell wie Einaugeswaffe. Macht also 1W6 plus 3 Schaden. Sie dürfen aber nicht zwei Waffen gleichzeitig benutzen.
Außer benutze du das Entermesser.
Das ist natürlich toll. Ne? Du, bist ja. Jetzt schon, du wirst hier fortwährend toller.
Ja.
Außerdem steht auf dem Schrankboden ein großer hölzerner Kasten. Sie können den Kasten untersuchen oder sich dem Bett zuwenden oder wieder aus dem Zimmer gehen.
Kasten untersuchen.
Den Kasten untersuchen. Als Sie den Kasten anheben, er ist 80 cm lang, 50 cm breit und 40 cm hoch, aber überraschend leicht, entdecken Sie eine Öffnung im Schrankboden, die der Kasten verdeckte. Sie können jetzt den Kasten aufbrechen, Abschnitt 42, oder die Öffnung im Schrankboden abtasten, entweder mit der Hand oder mit Ihrer Waffe.
Erstmal den Kasten öffnen.
Erstmal den Kasten öffnen, 42. Der Kasten ist leer. Außerdem müssen Sie feststellen, dass er keinen Boden hat. Sie können nun die Öffnung... Oh. Schönes Bild. Sie können nun die Öffnung im Schrankboden abtasten, entweder mit der Hand oder mit Ihrer Waffe, oder das Bett untersuchen oder das Zimmer verlassen.
Mit der Waffe das Loch
untersuchen. Das ist klar, mit der Waffe. Sie haben eine Horde Ratten aufgeschreckt. Würfeln Sie mit dem sechsseitigen Würfel. Resultat plus 2 ist gleich Anzahl der angreifenden Ratten.
3.
Alter, wie kann man denn so gut würfeln? Das ist ja absurd.
Vor allem als Jan.
Ja, vor allem als Jan. Ja, weil die ganze Zeit an der 1 vorbei, aber jetzt gilt's an der Stelle. Ich glaube ja wohl noch.
Tja, man muss auch mal Glück haben.
Gut. Okay, gehen wir zurück.
Drei Ratten.
Kampfwerte einer Ratte sind übrigens Attacke 5, keine Parade, Trefferpunkte 2, Lebensenergie 2. Die Ratten beginnen das Gefecht.
Ja.
Sie würfeln eine nach der anderen ihre Attacken. Sie selbst haben nur einmal pro Runde die Möglichkeit zur Parade, können also höchstens den Biss einer Ratte verhindern. Jedes Mal, wenn eine Ratte die Attacke oder den Biss gelingt, müssen sie 2 Punkte von ihrer Lebensenergie abziehen. Wenn alle Ratten ihre Attacken ausgeführt haben, sind sie mit ihrer Attacke an der Reihe. Sie würfeln einmal mit dem 20-seitigen Würfel, höchstens eine 11. Falls ihre Attacke gelingt, ist eine Ratte tot. Die Ratten haben nämlich keine Möglichkeit zur Parade und ihre Lebensenergie ist so gering, dass jeder Schlag sie tötet. Und dann noch ein kleines Beispiel, wie das funktioniert. So, fangen wir mal an. Aha. Das ist
vorbei.
Treffer. 2 Punkte.
Ich versuche erstmal zu parieren.
Nee. Zwei Na Punkte, habe ich doch gesagt.
Na gut.
Alter, ich krieg dich noch.
Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ich treffe nicht.
Dann bin ich wieder dran. Nein.
Ich bin dran. Nein.
Ja.
Ich versuche zu parieren. Pari.
Verdammt, wann bist du dran?
Und ich treffe dich. Eine Ratte weniger.
Also sind es nur noch zwei Ratten. Okay. Nein. Und nein.
Ich treffe wieder eine Ratte. Nur noch eine Ratte.
Verdammt, die arme eine Ratte fiebt dich an.
Ja, flieh!
Sie ist ein Narr.
Ja.
Nein.
Ha!
Ausgerattet.
Wäre sie besser gerannt?
Wäre sie mal besser gerannt. Falls es Ihnen gelingt, die Ratten zu erschlagen, können Sie als nächstes das Bett untersuchen.
Dann untersuche ich das Bett.
Untersuchen wir das Bett. Führen Sie eine Geschicklichkeitsprobe durch. Das heißt, rollen Sie einen 20-seitigen Würfel. Sie dürfen höchstens eine 13 würfeln.
Eine 13er Geschicklichkeit habe ich. Sehr schön. Ja.
Wenn die Probe gelingt, weiter bei 52. Sie hören einen zischenden Laut. Eine kleine Schlange versucht, sie zu beißen, verfehlt sie jedoch um Haaresbreite. Sie können ihre Suche jetzt ungefährdet fortsetzen. Weiter bei 50. Unter dem Kopfkissen finden sie einen Ring, an dem zwei große und ein kleiner Schlüssel hängen.
Ha!
Die großen passen in die Schlösser zu den Türen des Ost- und des Westzimmers. Der kleine scheint zu einem Vorhängeschloss zu gehören. Sie können jetzt den Schrank untersuchen oder den Raum wieder verlassen.
Nun verlasse ich den Raum. Ich frage mich halt, wie er rausgekommen ist, wenn er das Schlüsselbund hinlegt. Aber egal.
Das ist eine magische Welt. Ja. Vielleicht hat er noch einen weiteren Schlüssel.
Genau, der Zweitschlüssel. So, ja, dann, jetzt wo ich den Schlüssel habe, mache ich natürlich die Tür im Osten auf.
Die Ostwand. Okay. Du hast einen Schlüssel, den du ausprobieren willst. Dann geht es weiter bei der 36. Einer der größeren Schlüssel passt. Er lässt sich leicht herumdrehen. Sie können die Tür öffnen und das Zimmer betreten. Weiter bei 34. Sie stehen im Arbeitszimmer des Kapitäns. 6 Meter lang, 4 Meter breit. Der Raum ist mit wertvollen, kuriosen Dingen vollgestopft, die Graubart von seinen Reisen mitgebracht hat. An der Wand hängt ein schwarzer Schild, der mit einem roten Totenkopf auf goldenem Grund bemalt ist. Dicht daneben lehnt ein mannshoher Spiegel mit prächtig verziertem Holzrahmen. Außerdem fällt Ihnen ein goldenes Fläschchen auf, das auf einer Kommode steht. Als Sie in der Zimmermitte stehen, hören Sie plötzlich viele Stimmen durcheinander reden. Es dauert einen Moment, bis Sie begreifen, dass es die Gegenstände in Graubarts Zimmer sind, die zu Ihnen sprechen. Der Spiegel ruft:
Putz mich, putz mich.
Der Schild:
Leg mich an, leg mich an.
Das Fläschchen:
Trink mich, trink mich.
Da ertönt ein durchdringendes Krächzen.
Haltet den Mund, und zwar sofort.
Sie fahren herum und merken, dass jetzt ein ausgestopfter Papagei spricht.
Ihr beginnt unseren Gast völlig durcheinander zu bringen. Also Junge, du musst auf aus dem Fläschchen trinken, dann den Spiegel putzen und dann den Schild anlegen. Merk dir die Reihenfolge, die ist wichtig. Und nun beeil dich, du hast schon viel zu viel Zeit vergeudet.
Dann schweigt der Papagei und es herrscht Stille im Zimmer. Sie können nun aus dem Fläschchen trinken, den Spiegel putzen oder den Schild anlegen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Zimmer zu verlassen. Also Sie haben die Möglichkeit, weiter das Zimmer zu durchsuchen oder den Raum zu verlassen.
Ich möchte erst mich genauer in dem Zimmer umschauen.
Ho, ho, ho. Immer die Menschen mit Erfahrung. Auf der Suche, die Suche ist zunächst erfolglos, doch dann entdecken sie in einer Schublade des Arbeitstisches zwei Zettel, auf denen Graubart Sprüche notiert hat. Auf dem einen Blatt steht: Ei, die Deidel, dumm, die Dei, trau keinem Papagei. Erst den Schild, dann den Spiegel, dann den Trank, sonst lebst du nicht lang. Graubart war Seefahrer, kein Poet. Auf dem anderen Zettel steht: Geheime Türen öffnet sicherlich ein lautes Sesam, öffne dich.
Ah.
Sie können nun aus dem Fläschchen trinken, falls Sie das noch nicht getan haben, den Spiegel putzen oder den Schild anlegen.
Ich lege zuerst den Schild an.
Alter, du intelligenter Fuchs. Als Sie den Schild über Ihren linken Arm streifen, spüren Sie, dass es sich um einen magischen Gegenstand handelt. Auf unerklärliche Weise wird Ihnen sofort klar, welche Kräfte er in sich birgt. Der rote Totenkopf auf dem Schild ist ein machtvolles Voodoo-Zeichen. Ein Gegner, der das Zeichen zu lange ansieht, ist des Todes. Für den Spielverlauf bedeutet das, wenn Sie in einem Kampf den Schild tragen, muss Ihr Gegner vor jeder Kampfrunde einmal den sechsseitigen Würfel rollen. Würfelt er eine 6, sinkt er sofort tot zum Boden.
Mhm.
Was ein Schild, ey.
Wahnsinn.
Außerdem schützt Sie das Zauberschild vor den Schlägen Ihres Gegners. Wenn Ihr Widersacher einen Hieb bei Ihnen landet, bleiben 4 Trefferpunkte im Schild hängen.
Hm.
Jetzt können Sie aus dem Fläschchen trinken oder den Spiegel putzen.
Ich putze den Spiegel.
Die 26. Falls Sie den Schild bereits angelegt haben, ehe Sie anfangen, den Spiegel zu putzen, lesen Sie Abschnitt 22.
Habe ich gemacht.
Kaum haben Sie den Spiegel berührt, da zerspringt das Glas und ein Dämon erscheint. In der rechten trägt er eine Waffe, die der ihren ähnelt. Und es kommt Ihnen so vor, als glichen die Gesichtszüge der Kreatur ebenfalls der ihren.
Ganz recht, zischt das merkwürdige Wesen. Ich bin dein Ebenbild, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dich mag. Vielmehr werde ich versuchen, dich zu töten, denn das ist meine Pflicht. Und ich bin der Einzige, der weiß, wie du an das Pergament kommst. Doch ich werde erst sprechen, wenn du mich im Kampf besiegt hast.
Gut. Dann.
Jetzt kämpfen Sie gegen den Dämon. Er besitzt die gleichen Kampfwerte wie Sie. Attacke 11, Parade 8. Wenn Sie also mit einem Knüppel bewaffnet sind, macht er entsprechend 1d6+2, haben Sie ein Entermesser, 1d6+3. Der Dämon führt den ersten Streich. Sie jedoch haben den magischen Schild. Das bedeutet, wann immer der Dämon Trefferpunkte gegen Sie erzielt, bleiben bis zu 4 Punkte in dem Schild stecken.
Müsst ihr jetzt nicht erstmal würfeln?
Außerdem muss der Dämon vor jeder Kampfrunde einen Würfel würfeln. Würfeln wir doch mal für den.
Ja.
Nein. Alter, du bist ein Figürchen. Nein, war ein Witz. Also.
Das ist war der andere Kampf.
Okay, ihr habt es nicht gesehen. Entschuldigung, mein Fehler. Ich würfel dich nochmal neu. So, aber der Dämon beginnt. Und trifft nicht.
Okay.
Du darfst.
Ich darf. Wo ist mein 20er?
Nimm den da.
Aha. Fuboy.
Alter, sowas von. Und dann ist der Dämon dran.
Mhm.
Er lebt noch. Und er greift dich an. Treffer.
Pariert.
Dann bist du.
Nicht getroffen.
Er lebt noch. Vorbei.
Getroffen.
Nicht pariert. 5 Punkte.
5 Punkte.
Hat er noch 20. Achso, erster Dämon. Gucken, ob er das überlebt.
Ha!
Ohne dein Schild, ja.
Hätte es sehr lange gedauert.
Hätte das noch eine Weile gedauert. Was ein Glück, hast du das richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich.
Nett.
Falls Sie den Dämon töten, lesen Sie Abschnitt 20. Der auf dem Boden liegende Dämon löst sich in grünen Dunst auf, der zum Rahmen des Spiegels zieht. Auch die Spiegelscherben werden zu Dunst, der aufsteigt und sich im Rahmen sammelt. Bald sieht der Spiegel wieder aus wie zuvor, blind, aber völlig unversehrt. Auf der Scheibe jedoch erscheint eine Schrift. Ich gratuliere, du bist ein wackerer Kämpfer. Darum gebe ich dir einen Rat. Das Pergament liegt in der Kammer hinter der Geheimtür im Schlafzimmer des Kapitäns. Dort steht auf einem Sockel ein Bär. Doch der Bär ist nicht ausgestopft, sondern verzaubert. Du musst ihn mit deiner Waffe verletzen. Dann wird er dich zwar angreifen, aber anders kannst du nicht an das Pergament gelangen, denn es ist in dem Sockel versteckt. Viel Glück und lebe wohl. Die Schrift auf dem Spiegel verschwindet. Sie können nun das Zimmer verlassen, aus der goldenen Flasche trinken oder Graubarts Zimmer sorgfältig durchsuchen, was du schon getan hast.
Habe ich schon getan, von daher trinke ich jetzt aus der Flasche.
Die Flasche.
Mhm.
Du trinkst die Flasche. Was glaubst du, könnte das sein?
Ein Heiltrank.
Die Fiola enthält einen magischen Heiltrank. Glückwunsch! Trinken Sie davon, heilen alle Wunden. Das heißt, du bist wieder bei 30.
30.
Nice.
Mhm.
Ich gehe davon aus, du willst den Raum verlassen?
Ja, ich möchte jetzt in den Westraum gehen.
Okay. Wir sind erstmal wieder bei 17, dann gehen wir in den Westraum, das ist die 51, da kommen wir auf jeden Fall rein. Genau.
Und dann weiß ich, wie man die Geheimtür öffnet.
Falls Sie eine solche Geheimtür öffnen können, lesen Sie Abschnitt 18.
Um die Geheimtür zu öffnen, muss man den Spruch kennen, den der Kapitän auf einem Zettel notiert hat. Falls Sie ihn kennen. Wie ging der nochmal?
Sesam, öffne dich.
Alter. Ha! Kaum haben Sie Sesam, öffne dich gesagt, da klappt die Holztäfelung in der Mitte auseinander und ein Durchgang in den Nachbarraum wird frei. Gehen Sie durch die Öffnung und lesen Sie Abschnitt 14.
Mhm.
Sie stehen jetzt in der Geheimkammer des Kapitäns, 3 Meter mal 4 Meter. Hier bewahrt Graubart seine Seekarten auf, mit denen eine Landratte aber leider nicht viel anfangen kann. Das Auffälligste im Zimmer ist ein riesiger, ausgestopfter Braunbär. Der Bär steht hoch aufgerichtet auf den Hintertatzen und hat die Vorderpranken kampfbereit erhoben. Sein Fell glänzt seidig und die kleinen Augen funkeln tückisch. Das Raubtier steht auf einem niedrigen, quadratischen Sockel, auf den jemand mit Kreide die Worte »Reiz mich nicht« gekritzelt hat. Sie können das Zimmer gründlich untersuchen, wobei Sie darauf achten, den Bär nicht zu berühren oder dem Tier mit Ihrer Waffe einen Stoß in die Seite versetzen.
Ich durchsuche den Raum und beachte dabei, dass ich das Tier nicht berühre.
Die Suche ist erfolglos. Sie rollen unzählige Karten aus, aber ein interessantes Pergament ist nicht darunter. Nun bleibt Ihnen noch der Sockel, auf dem der Bär steht. Sie können ihn vorsichtig betasten oder zu der Alten runtergehen.
Nee, ich stoß den Bären.
Sie haben den Sockel kaum berührt, schon hören Sie ein tiefes Brummen. Jetzt können Sie unverdrossen weitersuchen oder die Suche aufgeben.
Ich gebe die Suche auf.
Dann gehst du zur Alten.
Ach so, ja, dann muss ich weitersuchen. Also ich wollte den Bären stoßen.
Mhm.
Die Option habe ich nicht.
Unverdrossen weitersuchen. Nein.
Genau, unverdrossen weitersuchen.
Der Bär wird plötzlich lebendig und greift Sie an. Sein Brummen hat sich zu einem tiefen Grollen gesteigert. Falls Sie im Verlauf des Abenteuers ein Schild gefunden haben, lesen Sie Abschnitt 6.
Habe ich. Habe ich am Arm. An dem Arm.
Der Bär hat folgende Kampfwerte. Attacke 8, Parade 7, 50 Lebenspunkte.
Oh.
Alter, der ist hart im Nehmen.
Oh.
Der hat 2 Tatzen.
Ja.
Mit denen er angreift, deswegen macht er 2 Würfel Schaden. Er führt die erste Attacke. Tragen Sie den Kampf nach Ihnen bekannten Regeln aus. Jedes Mal, wenn der Bär erfolgreich angreift, Ihre Parade jedoch misslingt, rollen Sie 2 6-seitige Würfel und addieren Sie diese.
Bam. Erst noch mal Bär gucken, ob mein Schild ihn verdingselt.
Bumm, tot.
Ja. Das war ja einfach.
Ich bin stolz auf dich, Jan. Ich bin stolz auf dich.
Also, weil das war jetzt dein Wurf.
Ja, war gut, oder? Ja, habe ich auch gut gemacht.
Voll toll.
So. Würfel der eine 6, löste sich auf der Stelle in dunkelbraunen Rauch auf. Das verdanken Sie der Magie des Schildes. Falls Sie den Bären im Kampf oder auf magische Weise vernichten, lesen Sie Abschnitt 4. Sie können jetzt in Ruhe das Podest untersuchen, auf dem der Bär stand. Schon bald stellen Sie fest, dass Sie die Deckplatte hochklappen können. Darunter liegt das gesuchte Pergament. Herzlichen Glückwunsch! Lesen Sie nun das Ende des Abenteuers.
Ha!
Ich bin stolz auf dich.
Ja, aber super. Also, ist großartig.
Ist ein schönes, wirklich total einfach zugängliches Abenteuer. Mit allem so, was du in der Zeit natürlich für Rollenspiel gebraucht hast. Geheimtüren, Monster, Schätze.
Heiltränke,
Rätsel in einer gewissen Weise. Also so im Sinne von so der Papagei, der dich in die falsche Richtung lenkt und so weiter. Und so fort und hin und her. Also echt schön. Alrik oder sein dritter oder vierter Nachfolger hat es also geschafft. Als er das Pergament aus dem Sockel zieht, zittern seine Hände. Vor Aufregung und Erschöpfung. Inzwischen ist draußen der Tag angebrochen und so tritt Alrik ans Fenster, um seinen Schatz in aller Ruhe zu betrachten. Falls Alrik einen magischen Schild gefunden hat, zerfällt dieser jetzt zu rotem Staub. Einstweilen muss unser Held ohne magischen Schutz auskommen. Alrik hat sich im Kampf bewährt, Mut und Geschick bewiesen und seine Aufgabe gelöst. Er hat wichtige Erfahrungen gesammelt. Im Spiel Das Schwarze Auge wird ein Held nach Abschluss eines Abenteuers mit Abenteuerpunkten belohnt. Diese Punkte sind wichtig, denn je mehr Abenteuerpunkte ein Held sammelt, desto stärker und mächtiger wird er. Alles Wissenswerte zum Thema Abenteuerpunkte finden Sie im Buch der Regeln. Alrik hat die Zeichnung auf dem Pergament sorgfältig studiert. Nun rollt er es zusammen und eilt beschwingt die Treppe hinunter, um der alten Frau von seinem Erfolg zu erzählen. Doch als er in die Stube tritt, fährt ihm ein eisiger Schrecken in die Glieder. Die Greisin liegt leblos am Boden. Die Tür zur hinteren Kammer steht offen und von Silvana, dem blonden jungen Mädchen, fehlt jede Spur. Die Alte stößt plötzlich einen röchelnden Laut aus. Mit 2 schnellen Schritten ist Alrik bei ihr und beugt sich über sie. Die Worte der Greisin sind kaum zu verstehen.
Immer wieder ringt sie keuchend nach Luft.
Kümmert euch nicht um mich. Rettet Sylvana.
Wo ist sie? Was ist geschehen?
Der Goblin ist plötzlich wieder da. Doch nicht allein. Es waren 5 oder 6 von dieser üblen Brut. Sie haben Sylvana geraubt.
Wo haben sie hingeschleppt?
Ich weiß es nicht. Ich...
Kraftlos verstummt die Alte. Sie bringt kein Wort mehr heraus, bewegt nur noch todlos die Lippen. Alrik hebt sie vorsichtig vom Boden auf und legt sie auf ein Bett im Nebenraum. Die Kreisin hat eine Beule am Hinterkopf, scheint aber sonst unverletzt. Da Alrik nicht weiß, was er für die Bewusstlose tun könnte, beschließt er, zunächst einmal nach Sylvana zu suchen. Er läuft hinaus auf die Straße, doch von den Goblins ist nichts zu sehen. Ratlos kehrt er ins Haus zurück. In der Diele bleibt er lauschend stehen. Von irgendwoher dringen gedämpfte Laute an sein Ohr. Vielleicht sind die Goblins noch im Haus? Alrik geht den Geräuschen nach und gelangt so zur Tür der Kellertreppe. Sie ist nur angelehnt. Durch den Spalt sind deutlich die kehligen Stimmen mehrerer Goblins zu hören. Außerdem vernimmt Alrik, dass schwere Gegenstände verrückt werden. Wenig später ist es wieder still. Vorsichtig öffnet Alrik die Tür und lauscht in das Dunkel. Kein Laut dringt an sein Ohr. Langsam tastet er sich von einer Stufe zur nächsten. Durch die offene Tür fällt ein wenig Licht in den Keller. Alrik sieht die gewölbte Decke und ein paar Kisten, Truhen und Weidenkörbe, die am hinteren Ende des Kellers stehen. Die Luft ist feucht und dumpf. Nirgendwo ist eine Tür oder Maueröffnung zu entdecken, durch die Goblins mit ihrem Opfer geflohen sein könnten. Alrik wandert hilflos durch den finsteren Raum. Plötzlich bleibt er stehen. Ihm ist eingefallen, dass heute ein paar Abenteurer aus seiner Heimat in Havena eintreffen. Mit ihrer Hilfe wird er den Goblins auf die Spur kommen und die junge Schöne befreien. Die junge Schöne. Hastig eilt er zu der Alten hinauf, erzählt ihr von seinem Vorhaben und verspricht, in wenigen Stunden zurück zu sein. Dann stürmt er davon zum goldenen Drachen, der Schenke, wo er sich mit seinen Freunden treffen will. Und das, nämlich die Befreiung von Sylvana, meine lieben Freunde, das ist eine Geschichte für ein
anderes. Super Einführung. Großartig.
Ist toll, oder?
Ja, absolut.
Also, wie gesagt, man merkt, dass es natürlich in vielerlei Hinsicht aus den 80ern stammt.
Klar.
Keine Frage. Aber es war damals für mich wirklich der Weg, wie ich es geschafft habe, da reinzukommen in das Ganze. Und das finde ich an sich ist immer noch eine großartige Leistung. Also, weil einen 10-Jährigen, der mit all diesen Sachen halt im Endeffekt ganz wenig Kontakt hatte. Heute ist das für viele Kids auch mit 10 schon viel zugänglicher, weil Computerspiele das adaptiert haben und du irgendwie auch durch die ganzen Medien da einfach einen ganz anderen Kontakt zu hast. Aber damals war das wirklich eine ganz großartige Einführung. Und du warst ein ganz toller Alrik, wie ich noch
Wie viel Alriks hast du gebraucht?
Den ersten habe ich, glaube ich, komplett verheizt. Da war dann alles zu spät. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, ich habe das danach noch... Ich werde nicht lügen, ich habe es bestimmt 5-mal gespielt.
Ja, ich meine, man war es ja auch von diesen Büchern gewöhnt, dass man ziemlich viele Helden braucht.
Ich habe es auch gespielt, selbst nachdem ich es geschafft hatte, einfach um es nochmal zu spielen. Ja. Dann dabei, ja. Ja. Also ich habe natürlich immer gehofft, dass ich noch irgendwas finde, aber so viel ist es ja nicht, sind nur so viele Abschnitte. Aber selbst dann war es halt immer wieder cool, die Kämpfe zu spielen und so weiter und so fort. Und ich kann mich nicht noch daran erinnern, wie ich damals allein an meinem kleinen Schreibtischchen saß und so weiter und so fort und dann da gewürfelt habe und habe das mitgeschrieben und habe mit meinen Helden mich gefreut, habe mit denen gelitten. Ja. Das war ganz, ganz, ganz großes Kino. Sehr schön. Also, danke, lieber Jan.
Danke, Markus.
Danke an euch. Es war großartig, mit euch zurückzugehen ins Jahre 1984 und das erste Solo-Abenteuer fürs Schwarze Auge nochmal neu zu erleben. Das hat echt viel Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen hoch da lassen, Kommentare reinschreiben. Ihr kennt das Ganze. Außerdem, wenn ihr sagt, das mit den Würfeln ist gar nicht so wichtig, das zu sehen. Ihr kriegt uns auch als Podcast, nämlich auf YouTube Music und ganz neu auch auf Spotify. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, Sylvanas Befreiung zu erleben, auch das werden wir als Alte Männer Special machen und dann mit der kompletten Crew und einem ganz, ganz besonderen Highlight. Das kann ich euch nur ins Herz legen. Guckt es euch an. Das wird großartig. Insofern, egal was ihr tut, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.